Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch.
Hallo Jenny.
Hi.
Heute wollen wir über ein Thema sprechen, was auch immer mehr in den Fokus geraten darf. Vor allem bei Mädchen und Frauen habe ich mir gerade so zum Herzensthema gemacht. Da denke ich immer so, wie viele Herzensthemen habe ich eigentlich?
So tausend. Aber es ist eine Schiene. Also es passt ja schon alles zusammen.
Das stimmt. Also heute wollen wir ein bisschen über die eigentlich Ernährung bei Autismus sprechen.
Mhm.
Menschen mit Autismus.
Und da gibt's ja unterschiedliche Punkte, die man da beachten sollte, kann. Das wäre zum einen die sensorische Wahrnehmung.
Genau. Also wir betreuen ja beide einige Menschen mit Autismus und hauptsächlich, glaube ich, immer mit der Diagnose Essstörung, aber teilweise aber auch andere Felder, wo sie Herausforderungen haben. Und wenn du jetzt mal so überlegst, sensorische Herausforderungen könnten ja zum Beispiel sein, dass man einfach sehr viel intensiver schmeckt. Ne? Das heißt, was sich vielleicht dann auch einige Eltern, wenn ich jetzt mal bei Eltern und kleinen Kindern bleibe, nicht vorstellen können, dass dann einfach dieses eine Lebensmittel sich so falsch anfühlt im Mund, weil es vielleicht extremer schmeckt, als man das irgendwie selber wahrnimmt, wenn man jetzt keinen Autismus hätte. Oder vielleicht auch schon die falsche Konsistenz hat, weil man vielleicht entweder nur crunchy Sachen mag oder nur Brei-Sachen mag. Es gibt ja dann viele Kinder, die essen irgendwie nur Brei oder nur Joghurt. Also da, wo sie einfach nicht viel beißen müssen. Andere essen dann wirklich eher nur die ganz harten Sachen. Genau, was fällt dir noch ein dazu?
Sowas wie die Temperatur beispielsweise.
Oh ja, ganz krass. Mhm. Da habe ich eine, die muss auch ihr Wasser immer auf der gleichen Temperatur trinken. Und das ist halt echt vor allem im Sommer ein bisschen schwierig, weil sie sich dann nicht irgendwie unterwegs einfach mal irgendwo was kaufen kann, sondern es muss immer diese Temperatur sein.
Wie geht das?
Die hat da, glaube ich, so einen krassen Thermobecher, der auch die Temperatur auf einer gewissen Weise halten kann.
Krass, wirklich, was es gibt.
Wirklich krass. Ich habe das ja meinem Mann geschenkt, das ist so eine Kaffeetasse. Da schüttet man einen Kaffee rein und dann hält der Becher das quasi eine Stunde lang auf der Temperatur, die man sich eingestellt hat.
Mhm.
Ist schon geil.
Mhm.
Vor allem, wenn man früher aufsteht und ihm dann Kaffee macht. aber die hat zum Beispiel auch das Ding, dass sie Essen nur warm essen möchte. Und auch da wieder im Sommer oder weiß ich nicht, sonst unterwegs, fällt ihr das schon deutlich schwerer. Und im Sommer hat sie immer das Problem, dass sie eigentlich nicht kochen möchte, weil natürlich ihre Wohnung dann extrem heiß wird, aber sie warmes Essen braucht. Und das sind so manchmal so Dinge, die man sich vielleicht ohne diese Herausforderung gar nicht vorstellen kann. Dann denkt man, ja okay, wenn ich Hunger habe, dann mache ich einen Kühlschrank auf und beiße einen kalten Apfel. Das kann sie einfach nicht.
Das ist krass, ja.
Geruch ist ja auch noch so ein Thema. Also manchmal ist der Geruchssinn einfach extremst und das jetzt nicht nur auf das Essen selbst bezogen, sondern vielleicht dann auch so Situationen, wo man isst. Also stellen wir uns wieder ein Restaurant oder ein Kaufhaus oder so vor. Oder vielleicht bei einer Freundin, die eben noch gekocht hat und man den Geruch einfach so gar nicht mag.
Mhm.
Und dann kann man sich gar nicht vorstellen zu essen.
Ja.
Oder in so sehr lauter Umgebung. Also Geräuschempfindlichkeit ist da ja auch extrem. Also es ist schon sehr einschränkend teilweise, je nachdem, wie extrem du das hast und wie du das wahrnimmst.
Wie ist deine Erfahrung? Zeigen das alle mit Autismus oder gibt es da auch Menschen, die das verstecken?
Auf jeden Fall gibt es viele, die das verstecken. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen, ne? Und die müssen nicht immer direkt so extrem sein. Aber da zum Beispiel gibt es teilweise dann eben auch, wenn der Mensch eigentlich komplett überreizt ist und es vielleicht auch viel zu laut ist oder ne, andere sensorische Reizungen extrem sind, dass der Mensch sich dann zum Beispiel dafür entscheidet, viel mehr zu essen, als er wollte, also so ein bisschen einen Binge-Eating-Anfall hat, weil er sich damit dann beruhigen möchte oder andere Stimming-Methoden, also so Beruhigungsmethoden nutzt und es deswegen dann auch eben nicht zeigen kann, weil er es überspielt. Oder vielleicht weiß der oder diejenige auch noch gar nicht, dass ein Autismus vorliegen könnte und denkt deswegen, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und in solchen Situationen, wo ich danach eigentlich komplett erschöpft bin, esse ich auch immer anders, wie ich das eigentlich will. Das ist manchmal dann auch so ein Thema, womit sie zu uns kommen, unsere PatientInnen, dass sie dann vielleicht irgendwie in ganz gewissen Situationen eben einen Essanfall haben oder eben vielleicht auch gar nichts mehr essen können.
Ja.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Eltern wissen nicht, dass ihr Kind autistisch ist und zwingen es vielleicht noch mit alten Methoden Dinge zu probieren und auch die Kita oder vielleicht auch später die Schule, ne, bei gesellschaftlichen Verpflichtungen. Alle Menschen sagen, ja, probier doch mal und keine Ahnung, das Kind fühlt sich dann total unter Druck gesetzt, weil alle machen das ja und ja, isst dann vielleicht Dinge, und das Gehirn speichert das dann extrem schlecht.
Als negative Erfahrung.
Und das macht die ganzen Verhaltensweisen, die man dann mit Autismus hat, vielleicht noch unerträglicher.
Total.
Okay, nächster Punkt.
Nächster Punkt ist das Bedürfnis nach Routine und Vorhersehbarkeit.
Ja, das zeigen ja auch viele Menschen mit Autismus, dass es immer das Gleiche sein muss. Teilweise haben die Menschen das sogar, dass es die gleiche Uhrzeit sein muss. Und teilweise schmeckt es vielleicht auch gar nicht mal so krass gut, aber es ist halt einfach dieses, boah, das gibt mir Sicherheit, genau so muss das laufen. Ist ja dann teilweise auch vielleicht schwierig für den Alltag, das wirklich dann genauso zu machen. Ja, oder das den Menschen, mit denen du zusammenlebst, vielleicht zu erklären. So, okay, ich kann mir jetzt nicht eben mal was beim Bäcker kaufen, weil ich muss um Punkt 12 irgendwie genau das und das essen. Und vielleicht geht das nicht, dass ich das dabei habe, sondern ich muss halt nach Hause. Ja, und diese Routine, genau, die kann halt A, einschränken und B, natürlich auch die ganzen soziale Kontakte schwierig machen, weil da kenne ich halt auch von meinen PatientInnen, dass dieses abends essen gehen oder generell ins Restaurant gehen super schwierig ist, weil man da immer so ein bisschen Sorge vor hat, keine Ahnung, was kann ich jetzt bestellen? Ist bei dem Essen dann wirklich das und das Gemüse oder das und das, was ich nicht mag, nicht drin? Ich habe auch dann eine, die irgendwie sagt, ich studiere schon super krass die Karte, aber manchmal steht dann da Gemüsemix oder saisonales Gemüse. Und ich weiß nicht, ob dann genau das Gemüse nicht drin ist oder drin ist, was ich nicht mag. Und dann fühlen die sich natürlich dann auch nochmal schlecht, wenn sie da irgendwie so picky sind, ne, und aussortieren. Also es ist echt, wenn man da nicht so ganz offen mit umgeht oder sich einfach für viele Dinge dann schämt, es ist echt schwer.
Und belastend. Okay, der nächste Punkt ist die Wahrnehmung von Hunger und Sättigung.
Ja, kann auch echt sehr schwierig sein. Also generell dieses Körpergefühl wahrzunehmen und dementsprechend dann auch Hunger und Sättigung wahrzunehmen. Es gibt viele, die dann irgendwie den ganzen Tag eigentlich gar nichts essen, weil sie sagen, und teilweise auch nichts trinken. Das ist natürlich noch krasser, weil sie es einfach nicht spüren. Ja, oder dann vielleicht auch nochmal mit die Sorge haben, wenn sie dann rausgehen und vielleicht irgendwo dann draußen auf Toilette müssen, ne, dass das auch so ein bisschen mehr Angstthema ist. Genau. Und das ist natürlich generell schwierig, wenn ich den ganzen Tag nichts trinke oder nichts esse. Ich habe auch da Menschen, die ich betreue, die teilweise dann wirklich über Wochen auch gar nicht groß auf Klo gehen. Also die überhaupt keinen Stuhlgang haben, komplette Verstopfung, weil sie einfach von den Nährstoffen her viel zu wenig rhythmisch essen und dann eben auch viel zu wenig Ballaststoffe und viel zu wenig trinken. Also das ist dann irgendwie so ein Teufelskreis. Und sich da neue Routinen irgendwie anzugewöhnen, wissen wir ja alle, ist verdammt schwer. Und da sollte man sich vielleicht echt dann Hilfe suchen.
Und was ist mit dem Gegenteil, wenn wir jemanden mit Übergewicht und Autismus haben bei Hunger und Sättigung?
Das könnte man sich dann natürlich wieder so ein bisschen erklären. Entweder es ist Stimming, also das heißt, dass Essen zur Beruhigung genutzt wird. Und da könnte man vielleicht mal hinterfragen, was oder wie läuft dein Alltag eigentlich, ne? Wie ehrlich bist du zu dir selbst? Wie ehrlich bist du zu deinen Mitmenschen? Was tut dir gut? Was tut dir nicht gut? Hast du da die Waage? Oder bist du eigentlich komplett überreizt den ganzen Tag und isst deswegen auch sehr, sehr viel? Teilweise haben Menschen mit Autismus, das ist ja wie beim ADHS, haben Vorlieben für extreme Geschmäcker. Das heißt, sowas Fertiges, wie eine Fertigpizza oder die Chips, ne, sehr stark gewürztes, kann schon mal eher gemocht werden. Mhm. Und dann isst man vielleicht dann irgendwie auch den ganzen Tag sowas, ne?
Mhm.
Weil man ist ja froh, dass man überhaupt irgendwas isst, vielleicht.
Ja.
Oder dann bei Übergewicht ist es dann einfach irgendwie die Schwierigkeit, frische Lebensmittel zu essen, weil man es entweder von der Konsistenz auch einfach nicht mag. Also es gibt auch echt viele, die sagen, ich kann kein Obst essen. Mhm. Das schmeckt mir einfach nicht. Ich finde das fies in meinem Mund. Weil sie vielleicht auch mal eine schlechte Erfahrung damit in der Kindheit dann gemacht haben. Ne? Aber vielleicht auch aus anderen Gründen. Und da dann irgendwie so langsam, ganz individuell aber auf den Menschen einzugehen und zu fragen, okay, ist das denn wirklich alles an Obst? Kann man es ne, verschieden zubereiten? Wollen wir da uns nochmal ganz langsam rantesten? Aber eben ohne Druck, weil ne, du darfst sein, wie du bist. Mhm. Und wir wollen natürlich nur, dass es dir irgendwie langfristig besser geht. Mhm. Und wenn da das Obst nicht mit reinpasst, dann passt das Obst halt nicht mit rein. Wird man auch nicht von sterben. Und dann guckt man halt eher so ein bisschen in andere Lebensmittelgruppen.
Hm. Hatte ich eine Beratung, da haben wir Kidneybohnen in jeglichen Formen ausprobiert. Und püriert in der Bollo ging's.
Geil. Ja. Ja, genau. Aber da hilft's ja dann auch irgendwie jemanden zu haben, dem man das ganz offen mal erzählen kann, der einen nicht bewertet und nicht sagt, oh Gott, bin ja sicher katastrophal, sondern einfach so guckt, an welchen kleinen Mini-Stellen können wir vielleicht Schrauben.
Ja.
An welchen Minischrauben können wir vielleicht drehen? Du weißt, was ich meine.
Ja, und erfragen, was stört dich eigentlich? Weil ich glaube, das werden die wenigsten Menschen gefragt, die Probleme haben mit gewissen Dingen bei Lebensmitteln, dass man gar nicht hinterfragt, okay, woran liegt das denn jetzt genau? Weil bei Kidneybohnen lag es an der Konsistenz und nicht am Geschmack. Und dass man da immer wieder, wenn ich nie gefragt werde, was mich daran stört, dann frage ich mich das selbst auch nicht.
Mhm.
Dass man da überhaupt mal wieder mit startet, zu gucken, okay, an den Himbeeren stören mich die Kerne. Dann muss man halt gucken, was man damit macht.
Aussieben.
Aussieben.
Himbeersaft.
Himbeerpüree. Und ein paar Himbeeren ins Wasser, um mal so ein bisschen Geschmack davon kennenzulernen und zu akzeptieren. Ja.
Was da auch manchmal hilft, habe ich jetzt letztens auch nochmal vorgeschlagen, sich Videos anzugucken. Also Videos, angucken von vielleicht irgendeinem Lebensmittel, was man nochmal einführen möchte. Also keine Ahnung, wir nehmen jetzt einfach mal das Ei. Ne? Eigentlich soll das Ei wieder rein und man hat aber gerade noch ein bisschen Angst davor. Und dann guckt man sich mal gezielt auf Videos, auf YouTube oder wo auch immer, so richtig coole, auch schön gemachte Videos dann mit Rührei oder weiß ich nicht was. Und schon allein dieses Visuelle, was dann vielleicht ein bisschen mehr ne, so die Lust auslöst, aber auch komplett ohne Druck, weil man sich das dann ganz entspannt auf der Couch anguckt, kann manchmal im Gehirn dann schon was machen.
Kennt man ja, dass man ja schon trainiert, wenn man nur guckt, wie ein Salto geht. Dass man das, dass das Gehirn schon mittrainiert im Endeffekt.
Und wieso kann ich immer noch kein Salto?
Ja, musst du dir mit Videos angucken.
Ich trau mich das nicht. Ich habe letztens einen Purzelbaum gemacht und mir war so schwindelig. Da dachte ich so, Alter, was ist falsch mit mir? Ich habe nie wieder einen Purzelbaum.
Ja, aber was wir als Erwachsene alles nicht machen, wir machen keinen Purzelbaum, wir springen kein Seil meistens, wir sprinten nicht mehr.
Mache ich beim Sport. Seil und Sprinten.
Bei HIIT oder?
Mhm. Mm. Ja, du musst in mein Fitnessstudio wechseln, Jenny. Sind wirklich so geile
Wenn
Kurse.
Wir irgendwann Urban Sports hier machen, über die Firma.
Okay, anderes Thema.
Nächster Punkt. Nächster Punkt ist einer, den wir schon so ein bisschen angesprochen haben, und zwar das Thema einseitige Ernährung und Nährstoffmangel.
Genau. Also ich meine, wann sehen wir die Menschen, wenn sie halt zu uns kommen und schon was verändern wollen meistens? Und ja, auch da habe ich so die Erfahrung, wenn die dann wirklich mal ein paar Termine über eine gewisse Zeit bei uns sind und sich irgendwie sicher fühlen und da auch kein Druck irgendwie gemacht wird, dass das dann von selbst läuft.
Mhm.
Weil man immer so ein bisschen fragt, was ist dein Ziel für die nächsten Wochen? Was kannst du dir vorstellen? Und die Ideen sind ja sowieso schon selbst im Kopf.
Ja.
Ne? Also wir sind ja nur dafür da, um so ein bisschen Beihilfe zu sein.
Voll. Ja, und das wird, glaube ich, unterschätzt, wie viel unsere Patienten selber mitbringen. Und wir strukturieren, begleiten dabei, aber das sind ja nicht unsere Ideen.
Nee.
Dann wäre es falsch, was wir tun.
Ja, und da haben wir natürlich jetzt gerade über die Erwachsenen gesprochen. Wenn jetzt hier Eltern sitzen, wo auch vielleicht die Diagnose noch gar nicht gestellt ist, aber die dann berichten, boah, mein Kind will nicht essen oder mein Kind ist nie das, was ich will, dass es ist und ist irgendwie so total einseitig, isst immer nur sein Joghurt. Da dann auch erstmal wieder den Druck rauszunehmen und bei den Eltern zu gucken, so, okay, dann ist das halt jetzt erstmal so.
Mhm.
Ja, und ja, im schlimmsten Fall führt das dann nämlich auch wieder zu Essstörungen.
Ja.
Genau. Und da wären wir, glaube ich, beim letzten Punkt.
Genau, ne? Bei den Essstörungen Pika und Aphid.
Pika, muss ich selbst nochmal kurz googeln, was das war. Das war dieses, wenn du ganz fremde Gegenstände irgendwie isst. Ne?
Ja.
Da gibt es so einen krassen Film, den fand ich richtig gut. Da schluckt so eine Frau einfach wirklich die ganze Zeit Dinge. Büroklammern, Gabeln. Und man fragt sich halt den ganzen Film natürlich so, wie krass ist das?
Ja.
Was ist das für eine arme Frau? Die denkt, sie müsste das machen.
Ja.
Und Aphid ist ja auch da wieder die Essstörung, die daraus resultiert. Oft, wenn ich zu Dingen gezwungen werde und dann vielleicht ein extrem ausgewähltes Picky-Eater-Syndrom habe, ne? Was aber dann ja mit noch mehr Druck irgendwie noch schlimmer wird die ganze Zeit und dann habe ich irgendwann panische Angst vorm Essen.
Da hatte ich eine Patientin, da haben wir tatsächlich nie über Autismus gesprochen, aber es passt halt von den Dingen, die wir heute genannt haben, sehr gut.
Ja, ich muss immer vorsichtig sein, dass ich so die Themen, wo ich mich einarbeite, nicht immer auf alle drüber stülpe. Wobei, das mache ich eigentlich auch nicht. Aber vor allem natürlich bei Mädchen ist das Thema ja noch so unsichtbar.
Mhm.
Und das wollen wir auch irgendwie ändern, weil also sowohl ADHS und Autismus, das ist ja nichts Negatives. Es ist ja einfach nur eine andere Art zu denken, zu sein und genauso normal und berechtigt. Und auch da, ne, es sind ja beide Spektren. Das heißt, natürlich gibt's da Menschen, die besonders viel mehr Hilfe brauchen und dann vielleicht auch durch weniger Intelligenz einfach ja eben mehr Bedarf haben, dass man sie unterstützt. Aber es gibt genauso die Menschen, die ein komplett normales Leben führen und keine Ahnung, bis hin zum Professor oder krassen Unternehmen, Unternehmer und ja, vielleicht trotzdem lange Zeit gar nicht wissen, was ist mit mir los, weil sie sich so sehr angepasst haben. Und da wäre es natürlich schön, wenn das so von Anfang an einfach nicht mehr stigmatisiert wird und auch bei Mädchen immer häufiger erkannt wird, damit sie gar nicht diesen langen Leidensweg haben.
Hm, absolut.
Gut.
Vielen lieben Dank. Es war ja ein bisschen Interview heute. Falls du als Zuhörer noch Fragen hast oder Zuhörerin, dann schreib uns gerne einmal in die Kommentare oder schreib uns gerne auch über Instagram. Da sind wir zu finden. Da antworten wir sehr gerne oder machen nochmal eine Folge drüber.
Bis dann.
Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen. Und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.